möchte mich bedanken bei den Brüdern, die diese Freizeit organisiert haben, viel Zeit, viel Arbeit investiert. Bitte gebt auch den Dank weiter an eure Frauen, die in dieser Zeit der Organisation sich auf euch verzichtet haben und damit das unterstützt haben. Ich möchte mich auch bedanken beim Josef Achatz. Dem habe ich zu verdanken, dass ich jetzt hier stehe. Weil er war in erster Linie dafür vorgesehen, für diesen Dienst. Und er hat gesagt, es gibt jüngere Brüder. Er möchte einen Schritt zurücktreten. Und natürlich, wenn Bedarf ist, und das kann ich beim Josef bestätigen, er ist immer da, wenn irgendwo Not ist. Und der Josef, der auf den kann man sich immer verlassen. Aber ich danke dir, dass ich jetzt hier stehen darf und dienen. Das Thema, wer sich aber fürchtet, Lähmungserscheinungen in der Gemeinde. Es liegen mir zwei Texte zugrunde, die sind mir gegeben worden. Über den einen Text werde ich den Vortrag halten und der andere Text wird den Vortrag abrunden. Also wenn der zweite Text kommt, dann wisst ihr, jetzt geht's zu Ende. 1. Johannes, Kapitel 4, Vers 17 bis 21. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Lasst uns ihn lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasse doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Den Auftrag, den Vortrag habe ich aufgeteilt in vier Punkte. Erstens Furcht, Angst. Zweitens Freimütigkeit, Zuversicht. Drittens Überwindung. Und viertens vollkommene Liebe. Kommen wir zu dem ersten, Furcht, Angst. Johannes verwendet die Furcht in seinen drei Briefen, nur im ersten Brief und zwar nur im vierten Kapitel und zwar nur in dem Vers 18. Und dafür gleich viermal. Sagt hier die Schrift, dass wenn man richtig glaubt, dass man vor nichts mehr Angst haben wird, weder vor Gefahren noch vor Krankheit oder sogar vor dem Tod. Sagt hier die Schrift, man wird auch so vor banalen Dingen wie vor dem Zahnarzt gehen oder vor ekligen Dingen, vor Spinnen oder vor Ratten. Wenn man richtig glaubt, dann wird man davor keine Angst mehr haben. Sagt hier die Schrift, solange du dich vor etwas fürchtest, ist etwas mit deinem Glauben nicht in Ordnung? Nebenbei bemerkt, also Furcht und Angst ist hier negativ gemeint. Es gibt es auch positiv, also in Form das gleiche Wort. Furcht, Ehrfurcht, Respekt. Auch davon kann man oft lesen in der Schrift. Hier ist es aber negativ. Phobos, das kann bedeuten Feigheit, Furcht, Schreckhaftigkeit, Schrecken, der von jemand ausgeht, Schrecken, den jemand einflößt oder Furcht, die jemand bekommt, das Gefühl der Unbestimmtheit, das Gefühl der plötzlichen Überraschung. Wir kennen das eingedeutschte Wort daraus, Phobie. Eine Phobie, das ist eine krankhafte, das heißt eine unbegründete, eine anhaltende Angst vor Situationen, vor Gegenständen, vor Tätigkeiten oder Personen und der Begriff wird sowohl im nichtmedizinischen als im medizinischen gebraucht, üblicherweise für Abneigungen aller Art. Was sind denn Ursachen von Furcht im, wenn man nur mal den Aspekt des sozialen Bereiches, also Furcht vor Tätigkeiten, Furcht vor Personen. Was sind da Ursachen? Es ist einmal die Selbsteinschätzung, man ist nicht beliebt, man wird nicht akzeptiert und vielleicht ist es wirklich so oder vielleicht meint man es nur. Man wird abgelehnt, man wird nicht bewundert, vielleicht wird man sogar ausgelacht. Der Betroffene fürchtet sich davor, unfähig, schwach und dumm zu wirken. Er gibt auf. Und jemand, der so einen Betroffenen einschätzt, also die Fremdeinschätzung so eines Betroffenen, der schätzt ihn oft als Nichtstuer ein, als faul, weil er eben bestimmte Situationen vermeidet. Wie kann man sowas behandeln? Habe ich nachgelesen. Der Betroffene muss lernen, seine negativen Bewertungen über sich selbst zu überprüfen und durch angemessene Bewertungen zu ersetzen. Also das geht bis hin natürlich in Extremfällen, werden hier Therapien angeboten, aber man kann hier auch durchaus im Kleinen beginnen. Gleichzeitig muss der Betroffene lernen, auch mal ein Risiko einzugehen, mögliche Fehler und Ablehnung zu ertragen. Er muss lernen, seinen Perfektionsanspruch aufzugeben, sich zu akzeptieren und sich unabhängiger zu machen von der Meinung anderer. Zurück zur Frage, um was für eine Furcht geht es denn hier im Text? Im Zusammenhang betrachtet, stößt man im Vers vorher auf dem Vers 17 auf das Wort Gericht, der Tag des Gerichts. Da scheint mir hier der Auslöser zu sein von der Furcht, wie sie Johannes hier versteht. Ein Verbrecher, der auf frischer Tat ertappt wird, der abgeführt wird, wird angeklagt, kommt in Untersuchungshaft. Es kommt für ihn der Tag des Gerichts. Ich spreche vom irdischen Gericht. Wie wird der sich fühlen? Also wenn irgendwo noch was von Gewissen vorhanden ist, dann wird sicher Angst, Furcht, Unbehagen, Unbestimmtheit sein Begleiter sein. Und das ist die Furcht, von der Johannes hier redet. Es geht um die Furcht vor dem Gericht. Oder nur Ungläubige müssen Angst haben vor dem Endgericht. Das bedeutet wiederum für die Gläubigen, vor dem Endgericht brauchst du keine Angst zu haben. Du kannst, ich kann, voller Zuversicht dem Tag des Gerichts entgegensehen. Voller Zuversicht. Und das ist der zweite Punkt. Zuversicht oder Freimütigkeit, wie es in einigen Übersetzungen heißt. Das ist hier in meinem Vortrag das Schlüsselwort. Überwiegend hat dieses Wort im Neuen Testament die Bedeutung von öffentlichen Reden, öffentliches Bekennen. Es gibt sogar einen Vers im Johannesevangelium, wo beide Begriffe in einem Vers stehen, möchte ich gleich vorlesen, also Zuversicht und Furcht. Und das ist in Johannes 7, Vers 13. Doch redete niemand freimütig über ihn, also über Jesus, aus Furcht vor den Juden. Das ist also die überwiegende Bedeutung, freimütig, also öffentlich etwas zu bekennen oder sich zu etwas bekennen, öffentlich reden. Speziell aber im ersten Johannesbrief und auch im Hebräerbrief hat dieses Wort Parrhesia die Bedeutung, für das Zutrauen, die Freimütigkeit oder die Zuversicht des Glaubens. Zuversicht des Glaubens, die ohne Zittern, ohne Furcht, ohne Zögern in Gemeinschaft mit Gott ist. Die Aufgaben des Evangelisten wahrnimmt, die Hoffnung festhält und so jede Handlung vollbringt, die eine besondere Übung des Glaubens ist. Parrhesia beseitigt die Furcht und Ängstlichkeit, die das Verhältnis des Menschen zu Gott kennzeichnet. Sie ist das Ergebnis davon. Und da möchte ich dann später nochmal drauf zurückkommen. Dieses Wort Freimütigkeit ist das Ergebnis davon, dass die Schuld weggenommen ist und zeigt sich in der nicht zweifelnden Zuversicht im Gebet. Das war ein Zitat aus der Elberfelder Studienbibel mit Sprachschlüssel. Was wirkt denn der Freimütigkeit, was wirkt denn der Zuversicht entgegen? Eins habe ich schon genannt, die Furcht, die Angst. Wo viel Angst ist, da ist wenig Zuversicht. Oder auch andersrum gesagt, wo viel Zuversicht ist, da ist wenig Angst. Zweifel, das passt nicht zu Zuversicht. Seine Zweifel haben. Wankelmütigkeit. Heute so, morgen so. Heute bin ich der Meinung, morgen anderer Meinung. Heute weiß ich nicht, was mache ich, wo fahre ich hin, was mache ich, hin und her gerissen sein. Man muss eine Entscheidung treffen. Eine Entscheidung treffen, ein Ziel definieren. Was geschieht, wenn wir uns im Leben, wenn wir uns ein Ziel setzen, wenn wir eine Entscheidung für etwas treffen? Dann steht doch Zuversicht. Dann haben wir wieder was, auf was wir hinarbeiten können, auf wo wir hinleben können. Was wirkt der Zuversicht noch entgegen? Zögern, Lähmung, Bedenken, Skepsis. Ich möchte nicht sagen, dass man skeptisch sein darf oder dass man seine Bedenken haben darf oder dass er auch mal zweifeln darf. Aber das Ständige, die ständigen Skeptiker, die ständigen Bedenken, die jemand hat, die ständigen Zweifel. Und ich möchte auch nicht sagen, dass das was Schlimmes ist. In erster Linie muss man erkennen, solche Geschwister brauchen unsere Hilfe. Sie haben momentan keine Zuversicht. Sie brauchen Hilfe. Was wirkt noch entgegen? Einsamkeit. Ein Mensch, der ständig die Einsamkeit sucht, bewusst, ist kein zuversichtlicher Mensch. Und auch hier gilt, Einsamkeit, also auch Jesus hat mal seine Einsamkeit gesucht, hat sie gesucht, aber es geht hier auch um das ständige, ich will keine Leute um mich haben, ich will meine Ruhe haben, immer. Man geht Leuten aus dem Weg, man geht den Geschwistern aus dem Weg. Ja, wo findet man denn Zuversicht? Wenn nicht in einer Gemeinschaft, wenn nicht in einer Beziehung, wenn nicht in einer Freundschaft. Jemand hat mal gesagt, Freundschaft ist dadurch gekennzeichnet, dass ich sagen darf, was ich denke. Dass ich keine Angst haben muss, dass das nach außen dringt. Es gibt keine dummen Fragen, es gibt nur dumme Antworten. Es gibt Geschwister, die leider nicht mehr zu den Bibelstunden kommen. Obwohl sie könnten. Sie kommen noch zur Versammlung, aber nicht mehr zu den Bibelstunden. Warum? Ein Grund, oder dass ich aus eigener von Geschwistern weiß, weil sie, nachdem sie immer Fragen stellen, nachdem sie etwas behaupten, nachdem sie ihre Meinung äußern oder etwas sagen wollen, werden sie daraufhin ständig kritisiert. Sie werden korrigiert. Und so bleiben sie weg lass es mich zynisch sagen, was haben wir davon, wenn sich nur noch die versammeln, die sowieso schon alles wissen? Muss man nicht Acht haben auf die Schwachen im Glauben, vielleicht die Schwachen, die wenig Verständnis haben, die sehr empfindlich sind, die sehr, so wie Römer 14, Römer 15 es sagen, was lähmt denn einen Körper? Sind es nicht die schwachen Glieder, Glieder, die besondere Pflege brauchen, also ich rede jetzt vom Körper, besondere Aufmerksamkeit, besonderes Training, besondere Rehabilitation. Und die Schrift nimmt dieses Bild des Körpers öfters. Manchmal braucht es halt Behutsamkeit. Manchmal braucht es Fingerspitzengefühl. Und manchmal muss man halt einfach auch nur zuhören können. Und nicht ständig seinen Kommentar zu irgendetwas abgeben. Also im Bayerischen oder ich weiß nicht, wie das sonst, gibt es die Redewendung, immer seinen Senf dazugeben. Werde ich verstanden von allen? Ja. Oh, ja. Also immer noch seine Meinung dazu. Hör dir doch das mal an. Vielleicht will er ganz was anderes sagen und man wirkt ihn vorher ab. Wie soll jemand Zuversicht bekommen, wenn er ständig, also ausschließlich, ich rede nicht gegen Korrektur, Korrektur ist was Wichtiges, der ständig kritisiert, korrigiert wird. Oft ist das ja auch nur unterschwellig. Wie soll jemand Zuversicht schöpfen, wenn er nichts mehr sagen darf und oder das Gefühl hat, nichts mehr sagen zu dürfen und sich in sein Schneckenhaus zurückzieht? Zuversicht schöpft man in der Gemeinschaft, ich sage es noch einmal, in einer Beziehung, in einer Freundschaft. Was wirkt der Freimütigkeit, der Zuversicht noch entgegen? Ich habe es vorher erwähnt, die Schuld. Wer Zuversicht hat, der hat keine Schuld mehr. Beziehungsweise, er hat die Vergebung seiner Schuld begriffen. Er fühlt sich nicht nur ohne Schuld, sondern er ist ohne Schuld. Natürlich durch Christus. Aber da drin steckt eine Kraft Gottes. Ich selber unterschätze das manchmal. Die Vergebung. Ohne Schuld zu sein. Frei zu sein. Es ist auch keine Restschuld vorhanden, sondern der, der Zuversicht hat, der weiß, dass Christus ihn vollkommen rein macht. Wie wirkt sich das auf die Gemeindearbeit aus? Punkt 3. Was für Ängste müssen Christen überwinden, damit, also im Thema heißt es Lähmungserscheinungen, ich möchte es positiv formulieren, wie kann man Gemeindearbeit fördern? Wie kann man Gemeindearbeit unterstützen? Man kann so manches Mal hören, ich bin zu unbegabt für Dienste. Ich habe keine Talente. Und diese Aussage, da machen mir schon meine Gedanken darüber. Weil jeder Mensch weiß, dass er begabt, also auch nicht nur eine, also so bescheiden brauchen wir nicht sein, wir haben nur eine Begabung. Jeder Mensch hat Fähigkeiten, jeder Mensch hat Talente, hat etwas, kann etwas. Wie kommt es dann aber zu dieser Aussage? Vielleicht strebe ich Dienste an, für die ich wirklich keine Begabung habe. Möchte hier den Rat geben, ich habe vor einiger Zeit einen ITM-Grundkurs besucht. Da gab es so einen Test über Selbsteinschätzung, Fremdeinschätzung. Das war ganz interessant. Man musste sich also selbst beurteilen und dann suchte man sich Geschwister aus, die einen gut kannten oder kennen und die beurteilen einen. Und dann, das gibt ja und womöglich zwei verschiedene Bilder und die legt man dann übereinander und ja, es stimmt manchmal überein und manchmal nicht in manchen Punkten. Ich möchte nicht sagen, dass Also diese Tests bergen auch schon eine gewisse Gefahr in sich, dass es dann zu starr ist und ich mein ganzes Leben lang an diesem Test festhalte. Aber vom Prinzip her ist das eine gute Sache. Nicht nur zu meinen, ja, das kann ich, sondern hat dir das schon mal jemand bestätigt, dass du das kannst? Es ist nicht jedem alles gegeben, aber allen ist alles gegeben. Also nicht jeder kann alles. Ja, das. Aber alle zusammen, das ist ja das Wunderbare, wie an einem Körper, alles zusammen harmoniert und gibt eine Einheit. Und man kann alles machen. Man kann manchmal hören, ich kann nicht anderen vom Glauben erzählen. Also, gut, natürlich weiß man, jeder kann erzählen, jeder redet sonst auch mit Leuten über Dinge. Um das geht's. Ich möchte es mal von einer anderen Seite her sehen, andere Perspektive. Dieser Missionsauftrag geht hin in alle Welt, geht an die Jünger, möchte mal sagen, das geht an die Gemeinde. Dass wir als Gemeinde eine Verantwortung haben. Vielleicht ist es nicht jedem oder gegeben, eine Vortragsreihe zu halten, jedem gegeben, von auf den Marktplatz zu gehen, das Evangelium öffentlich zu verkünden oder von Haus zu Haus zu gehen. Aber es gibt Geschwister, die machen das. Also denen ist es gegeben, die machen das. Also wenn ich das nicht kann oder noch nicht, was kann ich machen? Ich kann diese unterstützen. Ich kann denen doch helfen, im Hintergrund. Oder auch nur die Missionsveranstaltungen in der Gemeinde, also egal was für Art es sind, wird doch manchmal unterschätzt, wenn man nur teilnimmt. Ja, das ist mei. Nur teilnehmen. Aber das ist es, was wir brauchen. Jemand, wenn wir Mission machen, wenn wir Gäste einladen und dann ist nur die Hälfte der Gemeinde da. Die Gäste fragen, ja, wie viel seid ihr? Ja, 50. Ja, warum sind nur 20 da? Es ist so kraftlos. Und aus der Sicht ist es ganz wichtig, dass wir daran teilnehmen. Wir unterstützen Mission, indem wir nur teilnehmen. Schon damit. Vielleicht kann ich in der Werbung mitmachen. Vielleicht kann ich im Gebetskreis mitarbeiten. Vielleicht kann ich Gastfreundschaft üben, wenn ich die Möglichkeit zu Hause nicht habe, vielleicht jemanden ins Lokal einladen. Oder auch finanzielle Unterstützung. Da gibt es eine Stelle, die mir persönlich sehr gut gefällt, im Lukas-Evangelium im 8. Kapitel, die ersten 3 Verse. Lukas 8, Vers 1 bis 3 und da ist die Rede davon, Jesus geht mit seinen Jüngern durch die Dörfer und evangelisiert. Darunter viele Frauen werden namentlich erwähnt. Und dann heißt es im 3. Vers am Ende, und viele dienten ihm mit ihrer Habe. Der Text lässt durchaus zu, dass nicht alle Jünger, alle, die Jesus die unbedingt mit wollten durch die Dörfer ziehen, die waren eventuell verhindert. Vielleicht hatten sie Babys zu Hause, vielleicht waren sie krank oder sonst Bindungen, aber sie haben das unterstützt mit ihrer Habe. Ohne Geld geht es eben nicht. Also das Evangelium aktiv an der Front waren Jesus, waren seine Jünger, aber wer sorgt für den Nachschub? Das muss alles getan werden. Vielleicht tun wir den zweiten Schritt vor dem ersten. In der Gemeinde missionieren. Wie sieht es aus mit Kinderarbeit? Jugendliche, kann ich mich da einbringen? Zuerst einmal in der Gemeinde missionieren. Der Josef hat zu mir gesagt, als ich zum Glauben gekommen bin, die Gemeinde ist das Übungsfeld. Da kann ich versuchen, meine Begabungen zu entdecken, oder dass sie auch zur Entfaltung kommen und dann nach draußen gehen. Manche sagen auch, oder manchmal muss man gar nicht nach draußen gehen. Petrus sagt in 1. Petrus 3,15, dass wir bereit sein sollen, über die Rechenschaft abzugeben über die Hoffnung, die in uns ist. Also wenn wir gefragt werden, wenn wir angesprochen werden, es kommt auch immer wieder vor, ja, wie macht denn ihr das in der Gemeinde? Ja, wie ist das bei euch mit dem Gottesdienst? Wie ist das bei euch mit den Liedern? Wie seid ihr organisiert? Fragen, irgend querbeet Fragen, und ich brauche nur zu antworten. Ich brauche nur zu sagen, für uns ist Christus ist für uns sehr wichtig. Für uns ist wichtig, was er gesagt hat. Wir sind bemüht, das ihm nachzufolgen. Wir müssen keine Predigt halten. Wir müssen keine Angst haben. Wir müssen hier was vorbereitet haben, Zettel raus und ihm rede einen Satz, zwei Sätze. Wenn er sich weiter interessiert, der fragt schon nach. Beantworte ihm die Fragen. Gib Rechenschaft über die Hoffnung, die in dir ist. Unterschätzen wir die Kraft Gottes nicht, auch wenn wir nur im Hintergrund arbeiten. Nur in Anführungszeichen. Also das sind einige wenige Dinge, die man sich, wo wir aufgefordert sind, uns zu überwinden. Zuversicht zu haben, unsere Zuversicht umzusetzen in Dienen. So kommen wir zum vierten Punkt, die vollkommene Liebe. Am Anfang des Vortrags habe ich schon gesprochen von der Furcht, wie es in Vers 18 viermal steht. Wenn man sich die Stelle genauer ansieht, dann kommt hier nur an dieser Stelle, also unabhängig von den Versen davor, nur in diesen fünf Versen kommt 11-mal Liebe oder Lieben. Also wenn man so will, die Furcht ist umgeben von Liebe oder wie ihr das wollt. Aber was geht es für eine Liebe? Einerseits geht es zu der Liebe Gottes zu uns Menschen. Ja. Er hat uns zuerst geliebt. Ja. Vers 19. Aber wenn man das weiter betrachtet, Vers 19, Vers 20, Vers 21, geht es um die Liebe untereinander. Die Liebe zueinander. Das Wort Liebe ist mir persönlich oft ein schwammiger Begriff. In dem Zusammenhang oder in diesem Thema oder zu diesem Thema hin möchte ich da Liebe mal definieren. Gehen wir mal vom Gegenteil aus. Also eine Gemeinschaft, wo es keine Liebe gibt. Was herrscht davor? Da gibt es Intrigen, Streitigkeiten, Hinterhältigkeiten, üble Nachrede, Halbwahrheiten und stoße auf den Ausdruck, der vor allen Dingen in der Wirtschaftswelt bekannt ist, Mobbing. Mobbing, darunter kann ich mir was vorstellen. Wenn man jetzt wieder das Gegenteil betrachtet von Mobbing. Also was kennzeichnet die Liebe in einer Gemeinschaft? Ich habe mir einige Begriffe rausgesucht und die möchte ich euch gern vorlesen. Lasst das mal auf euch wirken. Also was sind die Kennzeichen von Liebe in einer Gemeinschaft? Anerkennung. Vertrauen, Lob, Dank, Bestätigung, Hochachtung, Respekt, Bewunderung, Zutrauen, Empfehlung, Ehrerbietung, Ehrfurcht, Aufmerksamkeit, Vergebung, Ehrlichkeit, Kompliment, Gegenleistung, Demut, Wohlwollen, Korrektur, Interesse, Mitgefühl, Barmherzigkeit. Die Liste kann weitergeführt werden. Es geht dabei nicht, dass wir uns gegenseitig den Honig um den Mund schmieren. Aber haben wir doch auch mal den Mut, jemanden mit dem gleichen Elan, wie wir vielleicht sonst jemanden kritisieren. Da geht man doch manchmal auf. Mit dem gleichen Elan mal unseren Respekt auszudrücken, unsere Anerkennung. Und das kann ja auch nur funktionieren, wenn das alle machen. Wenn das zwei oder drei in der Gemeinde machen. Das ist ja schon mal der Anfang. Aber das funktioniert ja nur, wenn alle da mitmachen. Dass ich hier stehe oder in der Gemeinde dienen kann und was ich da mache, das habe ich vielen Geschwistern zu verdanken, die mich ermutigt haben. Auch wenn ich einige Dinge nicht vielleicht am Lernen bin oder noch nicht so gut kann, aber die sehen an mir etwas und das ermutigt mich, Dinge zu tun. Vers 21. Dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Dieses Gebot bedeutet also, den Bruder, die Schwester anzuerkennen, zu ehren, zu respektieren, Interesse zu zeigen, zu bewundern, zu loben, zu danken, etwas zuzutrauen, mitzufühlen, barmherzig zu sein, zu korrigieren. Aber bitte nicht den Schwerpunkt legen auf eines dieser Dinge. Wir brauchen hier auch die Ausgewogenheit. Johannes spricht in diesen Versen dreimal von vollkommen werden in der Liebe. Wörtlich übersetzt bedeutet das in der Liebe zu einem Ziel kommen. Ja, also es bedeutet vollkommen in der Liebe, wenn man das jetzt deutsch nimmt, dann meint man ja perfekt werden. Nein. In der Liebe zum Ziel kommen. Gott hat mit seiner Liebe ein Ziel mit uns. Wie kommen wir zu diesem Ziel? Zu diesem Ziel kommen wir über die Zuversicht. Also Vers 17, wie gesagt, darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden, dass wir Zuversicht haben. Zuversicht am Tag des Gerichts. Durch Zuversicht ist also die Liebe vollkommen. Oder im Vers 18, die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Aber da gehört genauso, also wenn wir nur Zuversicht haben, wenn wir Gott danken, danke, dass ich so zuversichtlich sein darf. Danke, dass du mich liebst, dass du mir deinen Sohn gegeben hast und er sein Leben für mich. Aber ich beachte den Bruder, die Schwester nicht, habe ich kein Recht auf Zuversicht, auf Freimütigkeit am Tag des Gerichts. Das ist der Zusammenhang und so schließt sich der Kreis. Zuversicht, vollkommene Liebe haben zur Folge, dass wir uns gegenseitig anspornen zu guten Werken, dass wir uns anstacheln zu guten Werken. Eine intakte Gemeinschaft, in der das alles praktiziert wird. Ob das nun in der Familie ist, ob das am Arbeitsplatz, in der Gesellschaft, ob das in der Gemeinde ist. Eine intakte Gemeinschaft wirkt automatisch nach außen. Zuversicht und vollkommene Liebe befreien uns von Ängsten. Sie machen uns Mut, sie geben uns Kraft und auch die notwendige Ausgewogenheit und Balance. Und das ist es, was wir brauchen zum Dienen, was wir brauchen zum Beten, was wir brauchen, um seine Gebote zu halten. Jetzt also die zweite Stelle, die diesen Vortrag abrundet. 1. Johannes 3, Vers 18 bis 24. Meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Und daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind und damit werden wir unsere Herzen vor ihm stillen, dass, wenn uns unser Herz verurteilt, da schwingt jetzt die Schuld mit, Gott größer ist als unser Herz und alles weiß. U-Text steht, alles erkennt bis in die Tiefen. Geliebte, wenn unser Herz uns nicht verurteilt, wenn wir also frei sind von Schuld, dann haben wir Freimütigkeit, dann haben wir Zuversicht zu Gott. Und was immer wir bitten, das empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und tun, was vor ihm wohlgefällig ist. Und das ist sein Gebot. Wie wird es jetzt ausgedrückt? Was ist sein Gebot? Hier heißt es in Anspielung auf das höchste Gebot, Gott zu lieben und den Nächsten. Das ist sein Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus und einander lieben nach dem Gebot, das er uns gegeben hat. Und wer seine Gebote hält, der bleibt in ihm und er in ihm. Und danach erkennen wir, dass er in uns bleibt an dem Geist, den er uns gegeben hat. Vollkommene Liebe, zum Ziel geführte Liebe, bringt uns in eine tiefe Gemeinschaft mit Gott, in eine Gemeinschaft, in der wir Zuversicht haben, die uns drängt, nicht nur Gott zu lieben, sondern auch einander zu lieben und miteinander in der Gemeinde des Herrn zu dienen und auch denen, die Gott noch suchen. Amen.